Merz hat sich ja an vielen Stellen eingelassen dazu, dass er findet, dass die Deutschen mehr arbeiten müssen und Work-Life-Balance neu justiert werden sollte, sage ich mal. Und das fällt ihm jetzt ein bisschen auf die Füße, weil die Leute das Gefühl haben, ach so, aber du machst 3 Wochen Urlaub und sagst praktisch wirklich gar nichts, oder wie?
Wir haben diese Bundestagswahl 2025 gewonnen. Jetzt darf auch mal Rambo Zambo im Adlerhorn.
Das ist Rambo Zambo, der Merz-Podcast. Das Format, das ihr vielleicht nie wolltet, aber jetzt braucht. Mit euren Hosts Carlotta Richter und Julia Emmerich.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rambo Zambo, dem Podcast, in dem wir immer einmal in der Woche über unseren Bundeskanzler Friedrich Merz sprechen und über das, was er so macht oder in dieser Woche auch möglicherweise nicht macht. Mein Name ist Carlotta Richter und in der Regel moderiere ich diesen Podcast hier gemeinsam mit meiner Kollegin Julia Emmerich. Heute ist aber eine andere Kollegin von mir hier und diejenigen, die diesen Podcast regelmäßig hören, kennen sie schon. Das ist nämlich Theresa Matos. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
Hallo, schön wieder hier zu sein.
Du bist ja bei uns unter anderem auch für Klimathemen zuständig. Deswegen passt es sehr gut, dass du heute hier bist. Ich weiß nicht, erinnerst du dich noch an diese Kampagne Deutschland sucht den Impfpass?
Vage, groß an den Bushaltestellen. Und jedes Mal, wenn ich dran vorbeigelaufen bin, dachte ich, scheiße, wo ist eigentlich meine?
Ich habe das Gefühl, gerade sucht Deutschland den Kanzler. Weil Friedrich Merz ist ja noch im Urlaub. Auch wenn sich die Regierungssprecher natürlich bemühen zu betonen, dass er, auch wenn er jetzt gerade keine öffentlichen Auftritte hat, trotzdem natürlich arbeitet und trotzdem natürlich da ist als Kanzler. Sein letzter öffentlicher Auftritt war aber am 29. Juli. Danach gab es jetzt erstmal keine öffentlichen Auftritte mehr. Und während man im Kanzleramt möglicherweise noch so ein bisschen darauf setzt, dass so diese längere Sommerpause Ruhe reinbringt, habe ich irgendwie das Gefühl, dass das aktuell so ein bisschen das Gegenteil bewirkt und dass sich da gerade irgendwie so eine eher negative Stimmung zusammenbraut. Also zumindest im Netz. Da habe ich jetzt in den vergangenen Tagen enorm viele Posts gesehen mit der Frage, so wo ist eigentlich gerade der Kanzler? Was macht der eigentlich gerade? Und warum äußert er sich eigentlich nicht? Weil während Merz abwesend ist, zumindest für die Öffentlichkeit, Deutschland und auch ganz Europa, die Folgen dieses krassen Hitzesommers wirklich zu spüren bekommt. Jetzt haben wir aktuell die erste Woche, in der es wieder etwas Regen gab, in der es ein bisschen abgekühlt hat. Aber trotzdem ist die Bilanz dieser Hitzeperiode ja jetzt schon dramatisch.
Auf jeden Fall. Also das ist wirklich ein extremer Sommer, den wir erlebt haben in Europa. Und man sieht das an ganz unterschiedlichen Stellen. Also das vielleicht Dramatischste ist die Frage nach den Auswirkungen auf die Gesundheit von Leuten. Also es gibt ein statistisches Modell, das RKI, das quasi erfasst, wie große Temperaturen, Extremtemperaturen und Mortalität zusammenhängen. Und nach dieser Schätzung sind in diesem Sommer einfach schon 14.000 Leute wegen der Hitze gestorben. Also da steht dann auf dem Totenschein nicht Hitzschlag oder so, aber es gibt einfach so viele Vorerkrankungen, die mit Hitze richtig gefährlich sind und vor allem für sehr alte Leute, also 85 plus, aber auch schon 75 plus, was ja nun ein großer Teil der Bevölkerung ist, muss man ja ehrlicherweise sagen, kann das richtig, richtig gefährlich werden. Und wir sehen das auch in den Zahlen tatsächlich. Also man sieht das auch in der Praxis. Also wenn man sich die Berichte der Rettungsdienste anguckt aus diesen extrem heißen Wochen, die haben ein Vielfaches dessen erlebt, was man sonst an Einsätzen hat. Also das ist der eine Punkt. Diese Hitze hat offensichtlich sehr viele Menschen in Deutschland das Leben gekostet. Man sieht es auch an anderen Stellen. Wir erleben Waldbrände. Zuletzt den Hürtgenwald in NRW, wo ja tatsächlich auch Leute ihre Häuser verlassen mussten zwischendurch. Auf der anderen Seite der Grenze in Belgien hat es auch dramatisch gebrannt. Da hat man den Rauch bis nach Köln und weiter gerochen. Das ist auch Wahnsinn. Und das sind nicht die einzigen. Also es brennt oder hat gebrannt. Jetzt ist es, wie du gesagt hast, ein bisschen besser geworden. An ganz unterschiedlichen Stellen in Deutschland. Und auch da sagen Expertinnen und Experten, ja, das wird in Zukunft öfter auf uns zukommen. Wir sehen, dass kein Wasser in den Flüssen ist oder viel zu wenig jedenfalls. Also der Rheinpegel war zwischendrin
verheerend niedrig. Die Schifffahrt war drastisch eingeschränkt, was auch Unternehmen massiv betrifft. Die Landwirtschaft spürt die Auswirkungen dieser großen Trockenheit. Also an allen Ecken und Enden hat man in diesem Sommer gemerkt, da ist irgendwas richtig, richtig falsch. Und das, was Expertinnen und Experten sehr lange vorhergesagt haben, was eintreten wird als Folge der Klimakrise in Europa, das merken wir in diesem Sommer wirklich brutal.
Mhm. Und all das, was du gerade aufgezählt hast, sind Themen, zu denen der Kanzler bisher relativ still war. Also es gab noch so, bevor er sich verabschiedet hat mit seiner letzten Pressekonferenz, also so dem letzten öffentlichen Auftritt, nochmal eine Äußerung zu ihm, von ihm dazu. Und seitdem, bis auf einen Post auf X, war da erstmal Stille.
Ja, und das ist dann doch einigen Leuten aufgefallen, weil es einfach so wenig zusammenpasst mit dieser gefühlten Extremlage, die man erlebt. Also er hat sich auch aus dem Urlaub heraus auch zu anderen Dingen geäußert. Ein Erdbeben in Kolumbien zum Beispiel, was völlig nachvollziehbar ist, wenn man sagen kann, es ist gut und wünschenswert, wenn da jemand in Berlin quasi Empathie ausdrückt. Aber genau, es liegt eben total quer mit diesem weitgehenden Schweigen zu dem, was das Land gerade erlebt.
Und gleichzeitig haben auch, glaube ich, die Sachen, die gesagt wurden, also entweder von ihm oder vom Regierungssprecher oder dem stellvertretenden Regierungssprecher, jetzt nicht dazu geführt, dass das irgendwie die Gemüter beruhigt hat, sondern ich glaube ehrlicherweise im Gegenteil hat es die Gemüter teilweise noch angeheizt. Also er hat noch kurz bevor er dann sich verabschiedet hat, im Juli in der Sommerpressekonferenz, wurde Merz auch angesprochen auf das Thema. Da hat er noch gesagt, er werde die Lage weiter beobachten. Das war zu einer Zeit, in der es so extrem heiß war. Und er werde gegebenenfalls öffentlich was dazu sagen. Das ist dann jetzt erstmal nicht passiert. Dann gab es noch die Regierungspressekonferenz. Die war am 29. Juli. Das war auch der Tag des letzten öffentlichen Auftritts des Kanzlers, in der dann der Regierungssprecher Cornelius nochmal darauf angesprochen wurde. Und da wurde schon die Frage gestellt, so müsste denn jetzt nicht eigentlich der Kanzler dieses Thema Hitze, Hitzeschutz, Hitzeanpassung zur Chefsache machen? Das hat da der Regierungssprecher auch so ein bisschen abgetan, hat gesagt, das würde jetzt das Wetter auch nicht ändern, wenn der Kanzler das zur Chefsache macht. Also ehrlicherweise habe ich das Gefühl, das hat eher das nochmal so ein bisschen angeheizt. Dann gab es diesen einen Post, also er hat so ein bisschen mal gepostet, du hast es gesagt, dann gab es diesen einen Post zum Waldbrand im Hürtgenwald, also in NRW. Da hat er einmal sich auf X geäußert, das war aber wahrscheinlich auch ein Post, den also er jetzt nicht selbst geschrieben hat, sondern der von seinem Team dann verfasst wurde, indem er den Einsatzkräften gedankt hat für ihren Einsatz. Aber so ein Auftritt, einen öffentlichen Auftritt, ein Hinreisen des Kanzlers möglicherweise in Waldbrandregionen, das haben wir irgendwie alles nicht gesehen.
Also es gibt zwei Sachen aus meiner Sicht, die da fehlen. Zum einen die Verbindung mit dem Thema Klimawandel und Klimafolgen. Also das hat er jetzt noch gar nicht aufgerufen, auch nicht in diesem Post zum Hürtgenwald. Zum anderen so ein bisschen Empathie. Also natürlich kann der Kanzler nicht das Wetter ändern. Das ist ja völlig offensichtlich und das verlangt auch niemand. Aber wie gesagt, mehrere tausend Tote bei keinem anderen Naturereignis, Naturkatastrophe, würde ein Regierungschef da einfach so drüber hinweggehen. Deswegen, also ich glaube, viele Leute würden sich wünschen, dass man das Gefühl hat, dass er das ernst nimmt und dem mit ein bisschen Empathie begegnet. Und das ist nun nicht unbedingt Friedrich Merz Stärke, das wissen wir auch. Aber an der Stelle, müsste er sich, glaube ich, überlegen, wie er da kommuniziert und ob das so clever ist, wie er es bisher macht.
Ja, also ich meine, 14.000 Menschen, das ist eine enorme Zahl. Wenn man sich das mal so überlegt, wenn wir jetzt ein Naturereignis gehabt hätten, was auf einen Schlag irgendwie so viele Todesfälle ausgelöst hätte, das wäre eine absolute Katastrophe gewesen. Und
ja, und das passiert eben im Stillen, in den Wohnungen, in der Notaufnahme. Und ist deswegen nicht so offensichtlich und scheint deswegen auch andere Reaktionen hervorzurufen. Aber ich meine, in der Praxis heißt das, man muss ja auch, ne, die Todesfälle sind ja quasi das schlimmste Ende des Spektrums, aber Das heißt ja auch so Sachen wie, hochbetagte Leute trauen sich vielleicht über Wochen nicht richtig aus dem Haus. Also wir haben gelernt in Corona, was das mit Leuten macht und gerade was das mit älteren Leuten auch machen kann. Und ich glaube, vielen fehlt so ein bisschen das Gefühl, dass Friedrich Merz das angemessen ernst nimmt.
Würdest du sagen, das wäre schon so ein Moment gewesen? Ich meine, wir haben es auch in der Vergangenheit gesehen, auch wenn Bundeskanzler im Sommerurlaub sind, wenn Minister im Urlaub sind, dann werden solche Urlaube auch mal unterbrochen, wenn eben Ereignisse plötzlich dazwischen kommen. Wäre das ein Moment gewesen, wo er auch einfach mal sagen hätte können, so okay, einen Tag fahre ich jetzt irgendwie in ein Krisengebiet oder ich fahre mal zu Feuerwehrleuten oder besuche mal ein Altenheim, um irgendwie zu zeigen, so ich bin als Bundeskanzler da und ich sehe das und ich nehme diese Probleme ernst und ich sehe, dass ihr darunter leidet und wir versuchen uns darum zu kümmern.
Das Äquivalent quasi zum berühmten Gummistiefelauftritt in der Flut, das hätte man auf jeden Fall machen können. Das ist auch ein bisschen tricky, dass es dann nicht opportunistisch aussieht, gerade bei einem Kanzler wie Friedrich Merz, der halt vorher sich jetzt nicht unbedingt mit Klimaschutz einen Namen gemacht hat, aber es wäre eine Option gewesen. Es ist auch nicht zu spät dafür. Er kann auch jetzt noch in ein Altenheim gehen oder in ein Pflegeheim und sich einfach mal anhören, was die Bewohnerinnen und PflegerInnen da erlebt haben.
Es ist auf jeden Fall so mittlerweile hochgekocht, diese Debatte, dass es diese Kritik nicht nur im Netz gibt an ihm, sondern auch aus der Opposition. Also von Seiten der Linken gab es jetzt Kritik daran, dass der Kanzler aktuell schweigt und sich zu den Themen nicht äußert. Von den Grünen gab es Kritik. Ich habe mich auch so ein bisschen gefragt, warum das jetzt gerade bei Merz so ein Thema wird. Weil ich meine, es gab davor ja auch andere Bundeskanzler und Bundeskanzlerinnen, die auch mal länger Urlaub gemacht haben. Also dass man da mal so ein paar Wochen im Sommer raus war oder zumindest so aus den öffentlichen Auftritten raus war. Das haben wir auch vorher gesehen. Aber Merz fällt es jetzt schon ordentlich auf die Füße.
Ich glaube, da kommen mehrere Sachen zusammen. Also zum einen tatsächlich, wie extrem dieser Sommer ist. Also das haben wir in dieser Form noch nicht erlebt. 2018 war ein bisschen ähnlich, aber nicht ganz so krass. Und dann Merz eigene Äußerungen von vorher. Also Merz hat sich ja an vielen Stellen eingelassen dazu, dass er findet, dass die Deutschen mehr arbeiten müssen und Work-Life-Balance neu justiert werden sollte, sage ich mal. Und das fällt ihm jetzt ein bisschen auf die Füße, weil die Leute das Gefühl haben, ach so, aber du machst 3 Wochen Urlaub und sagst praktisch wirklich gar nichts, oder wie? Also, ja. Es trifft auch einfach auf eine Stimmung. Ich meine, als er in den Urlaub gegangen ist, muss man ehrlicherweise auch sagen, gab es, glaube ich, viele Leute, die gedacht haben, ach, meine Weile, nichts von Merz hören ist auch okay, wenn man so auf die Beliebtheitswerte guckt. Deswegen ist es eine Gemengelage, in der er schwierig gewinnen kann.
Ja, es ist vielleicht irgendwie so gekippt, ne, nach einer Zeit. Also vielleicht erstmal dieses Gefühl, okay, ein bisschen Ruhe und es tut vielleicht auch allen ganz gut, wenn wir jetzt mal so ein bisschen Ruhe haben im Politikbetrieb. Aber möglicherweise hat er es einfach ein bisschen zu lange jetzt ausgesessen und zu lange nichts gesagt, dass es irgendwie so einen Moment gab, in dem das gekippt ist.
Jo, ist auch einfach nicht so richtig eingetreten.
Absolut, ja. Während der Kanzler zumindest für die Öffentlichkeit abwesend war, haben aber ja die Regierungsparteien das einfach mal selbst in die Hand genommen und haben quasi eine Debatte darüber eröffnet, was man denn tun könnte, vor allen Dingen für mehr Klimaanpassung. Und da gab es dann einen Vorschlag der SPD-geführten Ministerien. Die haben ein Papier vorgelegt, in dem sie gefordert haben, dass Klimaanpassung ins Grundgesetz aufgenommen wird. Was genau hat die SPD da gefordert? Was wollen die?
Die wollen nicht nur, dass das Wort Klimaanpassung da drin steht, sondern die wollen eine neue Gemeinschaftsaufgabe. Und Gemeinschaftsaufgaben sind ein Weg für den Bund, sich an der Finanzierung von Sachen zu beteiligen, die eigentlich nicht originär Aufgabe des Bundes sind. Das gibt es zum Beispiel schon für den Küstenschutz. Und ein Problem, also im Moment ist es so, dass Klimaanpassung Sache der Länder und in der Praxis vor allem der Kommunen ist. Also wo stelle ich einen Trinkwasserbrunnen auf? Braucht diese Kita ein Sonnensegel? Kriegt das kommunale Pflegeheim irgendwie eine Klimaanlage? Können wir das finanzieren? Und die Antwort auf können wir das finanzieren ist in sehr vielen Kommunen einen großen Teil der Zeit nein, weil die viele Pflichtaufgaben haben und wenig Geld und so quasi freiwillige Leistungen wie Klimaanpassung fallen dann halt hinten runter. Deswegen diese Idee zu sagen, na gut, der Bund beteiligt sich da. Man muss sagen, der Bund beteiligt sich jetzt schon über einzelne Förderprogramme und so. Da gibt es aber auch immer wieder Kritik daran, zum Beispiel vom Bundesrechnungshof, der dann eben sagt, das ist nicht euer Job. Eigentlich sollt ihr dafür kein Geld geben und schon gar nicht dauerhaft. Deswegen wäre es ein Weg, das quasi rechtssicher und verlässlich für die Länder und Kommunen zu machen, das als Gemeinschaftsaufgabe ins Grundgesetz zu nehmen.
Während dieser Vorschlag ja unter anderem von den Grünen befürwortet wurde und auch die Linke sich schon bereit erklärt hat, darüber zu sprechen, war die Union ja bisher eher skeptisch, hatte ich das Gefühl. Da gab es eher Ablehnung, oder?
Ja, also bisher gab es noch keinen prominenten Unionspolitiker, der gesagt hätte, super, machen wir. Was, glaube ich, mehrere Gründe hat. Das eine ist, es ist natürlich ein relativ langwieriges Prozedere. Man braucht die Zweidrittelmehrheit. Dafür müsste man sich, wie du sagst, mit den Grünen und auch mit den Linken ins Benehmen setzen, die dann ja auch Forderungen hätten, wenn sie quasi da mitstimmen. Das ist eine. Das andere ist, dass die Union sagt, wir machen doch jetzt schon. Also der Bund hat über so Förderprogramme Möglichkeiten. Warum nicht einfach das weitermachen? Und vor allem, mit welchem Geld? Also das ist, glaube ich, so das Kernargument so ein bisschen auf Unionsseite, dass sie sagen, schön, dass Finanzminister Klingbeil sich jetzt hinstellt als Teil dieser SPD-Gruppe und sagt, wir wollen den Ländern mehr Geld für und den Kommunen mehr Geld für Klimaanpassungen geben. Aber wir erinnern uns an die Haushaltsdiskussion, es ist gar keins da. Also woher soll die Gemeinschaftsaufgabe an sich, tut keine neuen finanziellen Mittel auf.
Für wie realistisch hältst du denn, dass das nochmal ein großes Thema wird und dass so ein Vorstoß dann am Ende auch Erfolg haben könnte? Also du hast ja gerade schon erwähnt, es braucht eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag. Das ist jetzt ja aktuell nicht so leicht zu erreichen, würde bedeuten, die Koalition braucht die Linke und die Grünen. Mhm. Also ist das was dann irgendwie jetzt noch großes Thema wird im Herbst, was möglicherweise auch irgendwie zu einem neuen Streit oder einer neuen Debatte in der Koalition führen könnte?
Also das Thema ist nicht ganz neu, insofern als dass es als Prüfauftrag schon im Koalitionsvertrag steht. Da wurde schon festgeschrieben, wir gucken uns das mal an, ob das sinnvoll und möglich ist. Wie das jetzt weitergeht, ist die Frage. Nächste Woche ist eine Kabinettsklausur. Da soll Klima und Hitze und Klimaanpassung soll da alles auch Thema sein. Dass da nächste Woche direkt was beschlossen wird, halte ich für sehr, sehr unwahrscheinlich. Und dann kommen drei Landtagswahlen. Und nach diesen Landtagswahlen ist es gut möglich, dass die Bundespolitik mit sehr anderen Dingen beschäftigt ist, sage ich mal, wenn wir da auf die Umfrageergebnisse gucken und vielleicht diese Koalition auch schauen muss, ob und wie sie überhaupt zusammenbleibt. Also es gibt so ein Risiko, dass wenn dann auch die Temperaturen wieder niedriger werden und der Druck aus dem Thema so ein bisschen rausgeht, dass es einfach so vergessen wird. Wie gesagt, wir hatten auch in der Vergangenheit schon krasse Sommer, 2018, 2019. Und da war die Aufregung groß und das Erschrecken groß und wir müssen jetzt was machen. Und ein bisschen was wurde gemacht, aber meistens nicht so in dem Umfang, wie es eigentlich nötig gewesen wäre.
Woran liegt denn das überhaupt? Also, dass wir grundsätzlich so schlecht vorbereitet sind, immer noch in Deutschland, auf solche Extremwetter, jetzt eben die extreme Hitze, Dürre, Waldbrände und auch, dass diese Themen dann, also gerade Klimaanpassung, Klimaschutz, irgendwie immer wieder so in den Hintergrund geraten, weil genau wie du gesagt hast, das ist ja nichts Neues.
Mhm. Hat auch hier wieder mehrere Gründe. Das ist ja immer das Schöne bei so komplexen Themen, hat es immer mehr als einen Grund. Ein Experte, mit dem ich gesprochen habe diese Woche, hat es auf das Stichwort Ereignisdemenz gebracht. Mhm. Also genau das, was ich gerade sagte, dass in dem Moment, wo die Akutsituation vorbei ist, der politische Druck aus dem Thema rausgeht und es dann ja auch einfach wirklich ständig neue, auch akute Probleme kommen, die bearbeitet werden wollen, dann ist es auch, also Klimaanpassung ist ein sehr kleinteiliges Thema. Wie gesagt, das ist viel in den Kommunen vor Ort. Wenn man Glück hat und in einer Kommune mit Geld wohnt, die da auch hinterher ist, dann ist man vielleicht jetzt schon viel, viel weiter, als wenn man in einer Kommune wohnt, die einfach gucken muss, wie sie die Kitas offen hält. Und dann ist es auch für die CDU, glaube ich, einfach, also alles, was mit Klima zu tun hat, betrachten die nicht als Gewinnerthema für sich. So. Und bei Klimaanpassung tun sie sich da jetzt leichter als bei Klimaschutz an sich. Aber auch das, es ist teuer, es ist aufwendig und Prävention, was das ja im Endeffekt ist, wird einem politisch häufig wenig gedankt. Es ist kein besonders attraktives Thema.
Es gab interessanterweise genau in dieser Woche auch eine Umfrage zu dem Thema, nämlich zu der Frage, wie stehen denn eigentlich die Menschen in Deutschland zur Klimaanpassung und zu der Frage, soll eben die Politik mehr machen? Das ist eine Umfrage von YouGov, die für die dpa durchgeführt wurde. Und da haben tatsächlich rund 2/3 der Menschen gesagt, dass sie sich mehr politische Maßnahmen gegen Hitze und Dürre wünschen. Also 68% waren da dafür. Insgesamt haben auch nur 12% der Befragten die aktuellen Maßnahmen für ausreichend bezeichnet. 2% haben gesagt, die Politik solle weniger in dem Bereich tun und 5% denken, die Politik sollte gar nicht handeln. Mhm. Aber ich finde, das zeigt schon auch, dass eigentlich ja doch eine Bereitschaft da ist. Also in dieser Umfrage wurde auch noch abgefragt, wie groß die Bereitschaft zu mehr Klimaschutz ist. Und der Wunsch nach mehr Klimaschutz, das war etwas niedriger, aber trotzdem auch noch etwas mehr als die Hälfte. Aber gerade beim Thema Klimaanpassung ist in Deutschland ja eigentlich, zumindest wenn man jetzt hier auf die Studien schaut, und es gibt auch andere Studien dazu, ja eine relativ hohe Bereitschaft da. Also ich habe so ein bisschen mir auch die Frage gestellt, ob Friedrich Merz und auch die Union da so ein bisschen die Bereitschaft bei diesem Thema der Bevölkerung unterschätzen. Also das Gefühl haben, dass lieber nicht so viel darüber reden, weil sonst vergraulen wir irgendwie die Menschen oder was auch immer, dass das so ein bisschen einfach unterschätzt wird.
Das kann gut sein, dass sie vielleicht auch unterschätzen, welche Dynamik das über diesen Sommer angenommen hat. Weil mich würde interessieren, wie dieselbe Umfrage ausgegangen wäre im Januar.
Mhm. Ich glaube, klar, das war jetzt natürlich jetzt direkt danach. Ne?
Genau. Also das Gespür der Leute für die Dringlichkeit des Themas ist jetzt natürlich extrem hoch, weil jeder, also wir haben es alle erlebt, dieses Wochenende mit 40 Grad in weiten Teilen des Landes, das war wirklich, selbst wenn man jung und fit und nicht gefährdet ist, ist das ja nicht angenehm. Insofern, ja, kann gut sein, dass die Bundesregierung vielleicht noch nicht so ganz mitbekommen hat, wie viel Bereitschaft dafür da ist. Man muss auch sagen, Klimaanpassung ist an vielen Stellen ja einfach was das Leben angenehmer macht. Also auch wenn man, wenn es jetzt gerade nicht 40 Grad sind, ist es ja schön, mehr Straßenbäume zu haben, zum Beispiel. Oder mehr Fassadenbegrünung oder sowas. Also interessant wird es da, wo es dann wirklich um handfeste Konflikte und Interessenskonflikte geht. Wenn man über Vorbereitung und Anpassung an Dürrephasen redet, mhm, dann redet man zum Beispiel viel über Wiedervernässung von Landschaften, weil wir einfach das Wasser in der Landschaft besser halten müssen. Und man hat lange in Deutschland, um Fläche nutzbar zu machen, Felder entwässert. Wenn man jetzt sagt, die sollen wiedervernässt werden, dann ändert das oder dann beschränkt das die Möglichkeiten, was man mit diesem Land machen kann. Dass da der einzelne Landwirt nicht begeistert ist, ist total nachvollziehbar. Und mit diesen Konflikten muss man irgendwie umgehen. Und da wird es dann politisch auch schwieriger.
Gleichzeitig merken ja auch die Landwirte gerade die Auswirkungen der Dürre auch auf die Ernte. Also absolut. Da gibt es schon Prognosen, dass es da auch Ernteeinbußen gibt in diesem Jahr aufgrund dieser Hitze und der Dürre. Also das ist ja auch immer so ein Für und Wider irgendwie auf beiden Seiten. Wie ist das denn, wenn wir jetzt vom Thema Klimaanpassung auf das Thema Klimaschutz schauen? Du hast ja gerade schon gesagt, da ist die Union noch zurückhaltender. Trotzdem hatte sich die Koalition ja aber so ein paar Themen vorgenommen. Wie ist denn da der Stand? Also wie steht die Koalition bisher nach jetzt 1,5 Jahren beim Thema Klimaschutz da?
Es gibt ja ein Gremium, das quasi die Aufgabe hat, genau das regelmäßig zu beurteilen und der Regierung ein Zeugnis zum Klimaschutz auszustellen. Das ist der Expertenrat für Klimafragen. Die haben, ich meine, im Mai dieses Jahres das ihre letzte Veröffentlichung veröffentlicht, ihr letztes Papier zu dem Thema veröffentlicht. Und das war wirklich nicht schmeichelhaft für die Bundesregierung, muss man echt sagen. Also 2030 sollen wir eigentlich bei 65% Emissionen weniger als 1990 sein. Laut der Vorsitzenden wird das nicht erreicht, also Jahresziel für 2030 nicht erreicht, das Jahresziel für 2040 nicht erreicht, Treibhausgasneutralität 2045, also das inzwischen mittelfristige Ziel, sieht es auch schlecht aus. Also das ist kein gutes Zeugnis für die Bundesregierung an dieser Stelle. Und man sieht das auch in konkreten Gesetzesprojekten, ne? Also das Gebäudemodernisierungsgesetz, mit dem das Gebäudeenergiegesetz der Ampel abgelöst wurde oder was so
Heizungsgesetz
läuft, genau. Das wird nach Ansicht von Expertinnen und Experten auf keinen Fall mehr CO2 einsparen als das alte Gesetz, sondern eher deutlich weniger. Da ist auch noch total viel offen, obwohl es jetzt verabschiedet ist, weil noch Sachen in Verordnungen geregelt werden müssen. Also die Tendenz ist eher eigentlich in die falsche Richtung und wir müssten tatsächlich Gas geben. Und es ist eine, Wiebke Winter ist Vizevorsitzende der Klimaunion, also eine Gruppe von PolitikerInnen innerhalb der Union, die sich für Klimaschutz einsetzen. Und die hat letztens mal in einem Interview gesagt, sie stecke in einem Dilemma. Zitat, wenn wir als Union das Thema Klima groß machen, profitieren davon am Ende die Grünen. Und ich glaube, dieses parteitaktische Denken ist auch sehr tief verankert einfach in der CDU-CSU zu dem Thema.
Ich frage mich da manchmal, das Thema Klimaschutz und auch die Folgen, das ist ja halt einfach deutlich größer als eine Legislaturperiode oder auch zwei Legislaturperioden. Also genau das ist das Problem. Ne? Klar, es gibt da diese ganzen parteitaktischen Gedanken dahinter, aber ich glaube, das ist auch das, was so ein bisschen jetzt bei vielen Menschen in Deutschland Frust ausgelöst hat über den Sommer. Das ist halt so viel größer und Entscheidungen, die jetzt getroffen werden, auch politisch, die haben Auswirkungen, wenn diese Koalition schon lange nicht mehr an der Macht ist. Und irgendwie, glaube ich, da gab es jetzt so ein bisschen dieses kollektive Gefühl, dass man diese Größe der Bedrohung jetzt einfach mal wahrnehmen müsste und da so ein bisschen darüber gehen müsste, über dieses Parteipolitische. Wir wollen nicht so viel über Klimaschutz sprechen und damit am Ende die Grünen profitieren, dass man das mal irgendwie so ein bisschen überwinden müsste, einfach um diese gesamtgesellschaftliche große Aufgabe, Klimaschutz und Klimaanpassung in Angriff zu nehmen.
Ich glaube, das fänden die Leute insgesamt ganz gut, wenn man ein bisschen weniger in parteitaktischen Logiken denken würde und ein bisschen mehr in, was ist eigentlich im Interesse des Landes und im Interesse der Sache. Man muss auch sagen, diese Regierung kriegt es ein bisschen in diesem Sommer den Ärger ab über die Verfehlungen von Vorgängerregierungen. Also wir könnten schon weiter sein. Und es ist jetzt nicht so, dass irgendeine der letzten Regierungen da sich die Eins mit Sternchen verdient hat.
Weil großes Thema natürlich, ne? Und auch nicht alle Maßnahmen kann man dann richtig gut verkaufen an die Bevölkerung. Was wären denn so Dinge, die die Bundesregierung jetzt theoretisch, wenn wir sagen würden, okay, das Thema Klimaschutz wird jetzt doch wichtiger. Was wären denn dann so Themen, die man angehen könnte?
Also im Verkehr könnte man deutlich mehr noch machen. Das ist eines der absoluten Sorgenkinder, auch seit Jahren. Das ist ein Sektor, der eigentlich immer seine Ziele reißt. Und es ist auch überhaupt nicht absehbar, wie man da hinkommen will, wo man eigentlich sein muss. Auch da geht die Tendenz leider eher in die andere Richtung, weil die Bundesregierung versucht, das Geschäftsmodell Verbrenner doch noch ein paar Jahre lang zu retten und sich dafür auch international einsetzt. Generell, international ist ein großer Hebel. Also je mehr man zusammen mit anderen Staaten schafft, desto leichter wird es. Friedrich Merz argumentiert ja auch immer, wir sind verantwortlich für 2% des globalen CO2-Ausstoßes. Das ist richtig, aber Deutschland hat ja Einfluss. Also,
und auch eine Vorbildfunktion.
Und nicht zuletzt ist es auch ein Geschäftsmodell an ganz vielen Stellen. Man kann mit grünen Technologien Geld verdienen, aber das führt jetzt vielleicht zu weit. Also da könnte mehr passieren. Verschiedene Stellen. Wie gesagt, also es gibt gerade große Sorgen in der erneuerbaren Community, was diverse Gesetzesänderungen von Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche mit dem Ausbau von Erneuerbaren anstellen werden, ob das dann noch attraktiv sein wird, ob sich das noch rechnen wird. Also die Bundesregierung hat schon noch Möglichkeiten, da voranzukommen. So ist es nicht. Es ist nicht so, dass sie das ausgereizt haben.
Es wird ja wahrscheinlich so sein, wir können jetzt aktuell davon ausgehen, dass Friedrich Merz in der nächsten Woche wieder auf unserer Bildfläche auftauchen wird. Da werden wir ja sehen, ob es dann jetzt im Herbst Maßnahmen gibt, die aus diesem Hitzesommer folgen. Vielleicht äußert er sich ja auch nochmal zu dem, was wir jetzt erlebt haben hier in den vergangenen Wochen.
Vielleicht war es ihm auch warm.
Wahrscheinlich. Wobei, ja, man weiß nicht genau, wo er war. Es wurde nicht gesagt, aber er hat ja ein Haus am Tegernsee. Möglicherweise war er da im schönen Bayern, wo es nicht ganz so heiß war und hat einen See, in den er reinspringen konnte.
Und jetzt die Zahl der Woche.
Hast du denn zum Ende dieser Folge noch eine Zahl der Woche für uns?
Die 25 und die 26, nämlich im Sinne von der 25. und der 26. August, spätestens.
Perfekt.
Da werden wir den Bundeskanzler nämlich wirklich wiedersehen. Da ist Kabinettsklausur und die Regierung nimmt nach der Sommerpause wieder vollständig ihre Arbeit auf.
Da werden wir dann auch sehen, wie die Stimmung ist, auch im Kabinett. Das ist gerade ja noch so ein bisschen Blackbox, wie es da weitergeht. im Herbst. Meine Zahl ist dann die 6. Ich habe nämlich einmal geschaut, wie viele Posts es jetzt auf Merz Account auf Instagram gab in der Zeit seiner Abwesenheit, also nach dem 29. Juli. Und das waren ganze 6 Posts. Und ehrlicherweise würde ich jetzt mal unterstellen, dass diese Posts vorbereitet waren und von seinem Team gepostet wurden. Es gab auf jeden Fall unter diesen 6 Posts keinen einzigen Post, in dem es um die Themen ging, über die wir gerade gesprochen haben. Also die ganzen Auswirkungen der Hitze und Dürre, die wir jetzt erlebt haben im Sommer. Aber es kann sich natürlich auch noch ändern. Vielleicht, wenn er jetzt zurück ist, sehen wir gleich einen ganz anderen März.
Ein Klimakanzler zum ersten Mal. Wann war's denn?
Es war auf jeden Fall sehr schön, dass du heute da warst. Vielen Dank.
Vielen Dank für die Einladung.
Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann lasst uns doch gerne eine Bewertung da. Und ansonsten hören wir uns hier in der nächsten Woche wieder und sprechen über die Ergebnisse der Kabinettsklausur. Bis dann. Tschüss.
Ein Podcast von Funke.